Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Kultur und Wort, dem Kunstpodcast aus dem Norden. Mein Name ist Bettina Winkler-Marxen. Ich bin Kunsthistorikerin, Autorin, Kulturredakteurin, Galeristin und ich betreibe diesen Podcast, um dich mitzunehmen bei meinen Begegnungen in Norddeutschlands Kreativszene. Auf einer riesigen Ausstellung der freien Szene entdeckte ich 2023 in Hamburg Bilder der Berliner Künstlerin Jana Jakob. In diesem Jahr, am 7. Februar 2026, eröffnete ich eine Einzelausstellung mit ihren Bildern in der Galerie 11 in Itzehoe. Kunst und Künstlerin stellte ich in einem Interview vor, das du im Anschluss hören kannst. Es ist eine sehr besondere Ausstellung, da Jana regelrechte Hingucker-Bilder malt. Es sind realistische Motive wie Vorhänge oder Stoffe, eine Banane, ein Stuhl, Luftmatratzen oder auch ein Strauß Blumen, bestehend aus diesen dünnen, langen Luftballons, die gerne durch Verknoten zu Hunden werden. Schon mal originell, oder? Das Sujet, ob nun Knie oder Hände, sind gerne so verzogen gemalt, dass sie den Betrachtenden zu bedrängen scheinen. Ich spreche auch im Interview von diesem Hucheffekt, der mich vor Janas Bildern in Hamburg hatte stutzen lassen. Jana Jakob wurde 1982 in Süddeutschland geboren und studierte freie Kunst in Stuttgart, Paris und San Francisco. Wie es dazu kam und was für sie diese Luftmatratzen oder auch Stoffe bedeuten, auch das erfährst du im folgenden Interview. So, nun aber ran an die Kunst von Jana Jakob. Wir fangen an. Also herzlich willkommen zur Ausstellung Out of the Blue mit Bildern und einem Objekt von Jana Jakob. Ich begrüße Sie und euch recht herzlich im neuen Ausstellungsjahr. Im Januar habe ich bekanntlich Winterpause, deswegen starten wir jetzt am ersten Sonntag im Februar, wie immer. Bis zu den Sternstunden in diesem Jahr, November, Dezember, haben wir 5 wunderbare Einzel- oder auch Doppelausstellungen. Also wir haben Kunst von Irene Heller-Janton und Isabel Lange, von Iris Menges und Per-Oliver Nau, von Anne Dinkun und von Ulf und Hanna Petermann. Eine Übersicht ist so dunkelrot hier bei Hans Walter, diese dunkelrote Auflistung. Da kann man sich das notfalls mitnehmen, dann wisst ihr die Termine der ganzen Eröffnung in diesem Jahr. Heute stelle ich Ihnen und euch aber erstmal Jana Jakob vor. Sie steht neben mir und ich möchte euch bitten, sie hier in der Galerie 11 ganz herzlich zu begrüßen. Herzlich willkommen. Was ich immer ganz spannend... Oh, da kommen noch welche. Kommt rein, ihr Lieben. Ich habe erst nur begrüßt. Hi. Was ich immer ganz spannend finde, ist zu erfahren, wie ich zu solchen Ausstellungen komme, wie ich zu so einer Künstlerin komme. Das hat mit diesem einen Bild da hinten zu tun. Das My Knees are Origami, also die gefalteten Knie. Die habe ich gesehen vor, ich weiß gar nicht, Jana, weißt du das, vor 2,5 Jahren oder sowas, ja, in Altona. Da war eine relativ große Ausstellung in einem Gebäude, was inzwischen abgerissen wurde. Die Schau war relativ wild und, ich sag mal, unübersichtlich. Ganz viele Leute hatten ihre Kunstwerke an den Wänden oder auf Tischen hinterlassen und diese Knie haben mich letztendlich angesprungen. Die stachen irgendwie heraus, wie ein Weckruf. Da dachte ich, was ist das denn? So, und wenn ihr euch umseht, Haken bei der ganzen Geschichte ist, das ist ein, finde ich, relativ untypisches Bild, weil fast alle anderen Bilder arbeiten mit Blau. Ich meine, es ist ein bisschen Blau im Hintergrund, aber so. Deswegen haben wir auch den Ausstellungstitel entsprechend gewählt. Und es sind blaue Tücher zu sehen, ein blauer Rock, blaue Luftmatratzen und Luftballons und auch irgendwie was dazwischen. Also hier diese im Garten-Motivik finde ich auch sehr interessant. Und immer wieder mit einem direkten Bezug zu Janas Figur selber. Und es taucht auch mal wieder eine blaue Banane auf. Hat schon für Aufregung gesorgt hier. Was es alles damit auf sich hat, das möchten wir gerne, wollen wir jetzt erfahren. Ich werde Fragen stellen. Wer nachher noch irgendwie was zu klären hat, möge sich dann nach dem Interview bitte melden. Liebe Jana, du wohnst in Berlin. Erzähl uns erstmal, wie bist du heute hergekommen und mit wem?
Ich bin alleine hergekommen. Ich bin gestern Abend angereist aus Berlin nach Hamburg. Dort wohnt meine Mutter und die kommt später auch noch.
Ah, okay. Genau. Du bist allerdings in Süddeutschland aufgewachsen, also genau. Doch arg weit weg.
Ja, in Ravensburg, da wo die Spiele herkommen, kennen vielleicht einige. Fuse Memory. Mhm. Genau, also landschaftlich ganz idyllisch. Und dort bin ich aufgewachsen mit meiner eben deutschen Mutter und meinem thailändischen Vater. Bin auch mit beiden zusammen groß geworden, bis ich 3 war. Und dann haben die sich getrennt und dann war ich mit meiner Mutter. Aber habe immer den Bezug zu meiner thailändischen Herkunft beibehalten. Also wir sind auch nach Thailand gereist, waren dann dort 6 Wochen, also ich und mein Vater unterwegs. Und also die Kultur und die Gerüche und so ist mir sehr vertraut. Und das fließt auch immer wieder, wie zum Beispiel bei dieser blauen Banane, in meine Kunst ein.
Schnacken wir gleich noch
ja,
drüber.
Okay.
Das heißt, du bist Einzelkind, richtig?
Nee, ich habe eine Schwester von einem anderen Papa.
Ach so, also so Patchwork-mäßig.
Patchwork, ja.
Okay. Wie früh war klar, dass das mit der Kunst für dich irgendwas wird? Gab es Leute, die dich unterstützt oder auch gefördert haben?
Also Kunst war irgendwie immer sehr präsent in meiner Familie. Also meine Oma hat gemalt und fotografiert, meine Mutter hat gemalt. Also da sie alleinerziehend war, hat sie zum Beispiel immer nachts gemalt. Ich bin dann morgens aufgewacht und dann war die ganze Küche voll gemalt. Und wir hatten immer sehr viel Kontakt mit Theater. Und meine Tanten in Thailand sind ganz viele Schauspielerinnen. Also Kunst hat immer eine große Rolle gespielt und immer wenn wir in Urlaub gefahren sind, wurden ganz viele Farben eingepackt. Also das war irgendwie immer
gehörte dazu.
Bestandteil und hatte auch einen großen Stellenwert.
Mhm. Nein, ja. Du hast dann nach der Schule den Mut gefasst, freie Kunst zu studieren in
ja.
Stuttgart.
Ja.
Wolltest du nach Stuttgart oder gab es da eine Professorin, einen Professor, zu dem du dann wolltest?
Ich wollte eigentlich überhaupt nicht nach Stuttgart. Ich wollte eigentlich nach Berlin an die UdK. Und habe mich dort beworben mit einer Mappe, aber genau der Prozess, bis sie die Mappe durchsehen und bis sie dir dann ab- oder zusagen, dauert 6 Wochen. Und da war die einzige Frist, die noch übrig war, sich woanders zu bewerben, war Stuttgart.
Mhm.
Und im Endeffekt war ich aber total froh. Also das war eine ganz tolle Uni und also Stuttgart, die Stadt, finde ich nicht so spannend, aber diese Hochschule ist so eine kleine Oase. Also die hat ganz viele Werkstätten, es ist total familiär. Und ich hatte eben auch richtig tollen klassischen Unterricht in so Zeichnen, Aktzeichnen mit einem lebenden Modell, so großformatig, mit Kohle. Und ich glaube, dieses lebensgroße Körperliche zeigt sich immer noch in meinen Bildern heute.
Wie hast du, kannst du das beschreiben, wie hast du damals gearbeitet? Also natürlich erstmal klassisch, sage ich mal so, um die Technik erst zu erlernen, aber wie... Gab es irgendwie einen Moment, wo du gemerkt hast, jetzt finde ich meinen eigenen Stil? Weil es ist ja schon, also das, wie du arbeitest, ist ja schon erkennbar in einer gewissen Form.
Ja, also mein eigener Stil, ich glaube, der rote Faden ist so ein bisschen das Thema. Also mich hat schon immer interessiert, diese privaten Intimität darzustellen, auch so ein bisschen Ambivalenz zwischen sich zeigen und verstecken und eben auch das, was das mit dem Betrachter macht. Also ich bin dann während dem Studium nach Paris und da habe ich ganz viel Videoarbeit gemacht und da war eine Arbeit zum Beispiel, da habe ich wildfremde Leute in Thailand, also da war ich auf Reisen, gefragt, ob sie mir ein Geheimnis vor der Kamera erzählen. Und das haben die sehr bereitwillig gemacht, also so ein bisschen wie dieser Beichtstuhl-Effekt. Und ich fand es eben spannend, was das, also einerseits derjenige, der es erzählt, aber auch was macht das mit dem Betrachter, mit der Betrachterin, die das schaut, weil dieses etwas bisschen zu Privates zu erblicken,
zu nah auch,
schafft
ne?
ja auch so eine besondere Berührung.
Mhm.
Oder
mhm.
auch hoffe ich mir. Genau. Und dieses Thema zieht sich, glaube ich, so durch meine Arbeit.
Wieso bist du überhaupt nach Paris gegangen? War das in Stuttgart zu öde? Oder?
Ich hatte das irgendwie so, ich wollte das unbedingt, das war einfach so ein starker Wunsch.
So, aber jetzt kommen wir, sie ist nämlich nicht nur in Paris gewesen, sie ist auch in San Francisco zum Studieren gewesen. Jetzt wäre ja die Frage, Weltreisende, also wie kommt das? Hast du den Wind oder den Flügeln gemerkt oder wie?
Ja, das war irgendwie so, also so ein Fernweh und auch so eine Sehnsucht, mal an einem anderen Ort zu leben und auch die Kunst und wie andere mit Kunst umgehen, an einem anderen Ort zu entdecken. Und Paris war irgendwie, also ich hatte natürlich auch so ein romantisches Bild von der Stadt und, und die Sprache. Meine Mutter ist auch, als ich Abitur gemacht habe, mit meiner Schwester nach Frankreich gezogen. Also ich hatte dann eh nicht mehr so einen Ankerpunkt in Deutschland und das, also ich war eh immer so ein bisschen vagabundhaft unterwegs in der Welt. Okay. Und dann, ja. Mhm. Und in Frankreich habe ich eben, da war viel mit Video, Performance, Tanz, zeitgenössischer Tanz, also die, da waren ganz andere Schwerpunkte, aber ich fand es total spannend, das mal anders zu erleben, die Kunst nicht so.
Und dann in San Francisco gab es dann wieder einen Schwenk in ein anderes Medium, oder was hast du da, kannst du das beschreiben, was hast du da gemacht?
Also ich bin erst nach Paris bin ich wieder nach Stuttgart zurück, habe mich dort bei Christian Jankowski beworben, der hat da ganz frisch angefangen, ein Videoprofessor, und der hatte eben, der hat uns erst nach New York mitgenommen, dort haben wir dann ausgestellt in seiner Galerie, und dann nach San Francisco, weil er hatte ein Angebot für eine Professur in San Francisco, in der CCA, Californian College of Art, und er hat gesagt, er macht es, wenn er alle seine Studenten mitnehmen kann.
Sag mal eine Zahl, 7 oder mehr?
13 oder so ungefähr. Und dann sind wir alle dort hingereist, und wir haben dort ein leeres Haus am Ocean Beach, also direkt am Strand, gemietet und haben dort eben 3 Monate lang mit der kalifornischen Studentenklasse zusammen gelebt und Kunst praktisch die ganze Zeit zusammen gemacht. Also jeder hat sich ein Projekt ausgedacht, wo alle mitgemacht haben, und eben, also es war toll, das nicht nur so abgetrennt vom Alltag zu produzieren, sondern das wirklich gemeinsam zu leben, und das war sehr beeindruckend und sehr intensiv natürlich.
Ich wollte gerade fragen, das ist, glaube ich, auch ganz schön anstrengend, oder?
Nö.
Ach ja, du warst ja damals noch jünger. Also.
Ja. Aber das war, also die Kontakte dort, die dort entstanden sind, sind immer noch sehr lebendig. Ich glaube, es war einfach sehr prägsam für alle, die das mitgemacht haben.
Und es war ja für alle klar, das ist eine bestimmte Zeit, und die nutzen wir jetzt. Ne? Das ist natürlich was ganz anderes. Ich habe ja die ganzen letzten Jahre relativ viele Leute interviewt, gerade was Kunst oder auch selber Kunst machen und sich vermarkten angeht. Und ich habe gemerkt, dass bei den Älteren oftmals letztendlich im Studium nur bestimmte Techniken vermittelt worden sind. Und bei den jüngeren Menschen hatte ich dann mitbekommen, also hier Corinna Weiner unter anderem, dass es da auch Fächer gibt, wie ich sag mal jetzt in meinen Worten, Selbstvermarktung oder sowas. Mhm. Wenn du überlegst, dein Studium ist zu Ende, nimm uns mal mit, hast du dich da ausreichend gewappnet gefühlt für den Kunstmarkt?
Überhaupt nicht. Also ich war überhaupt nicht gewappnet, und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass darauf hingearbeitet wird. Also ich glaube, das hat sich total geändert, dieses sich selbst vermarkten, wie sich selber darstellen, und jetzt auch mit Instagram ist natürlich eine ganz tolle neue Möglichkeit für KünstlerInnen. Das musste ich mir alles selber erarbeiten. Also es war sogar in Paris ein bisschen besser, weil dort musste man viel öfter seine Arbeiten präsentieren vor den anderen. Und in Stuttgart war das relativ mau, dieses ganze darüber sprechen.
Also sich zu öffnen letztendlich. Ne? Ja. Viele sagen, ja, ich mach die Kunst und dann mal gucken, was die Leute damit machen. Aber ich finde es eben auch ganz schön, sich zu zeigen, und eben auch, das wäre ja meine Frage, wie kam es zu dieser Ausstellung jetzt in Hamburg, wo du diese Knie gezeigt hast?
Ja, das BAM, eine Künstlerin, ein Architekt, die haben das angefangen während Corona, und deren Ziel war eigentlich Kunst, so einen Kunstraum zu schaffen, der eben auch affordable ist. Also dass jeder sich das leisten kann. Und dann sind die eben immer, die haben in ihrem eigenen Atelier angefangen und sind dann immer größer geworden. Und das war eben so ein Ableger davon. Es war eben BAM wegen Berlin und jetzt HAM wegen...
Also H-A-A-M, ne? Ja. Also war fand ich eine sehr lebendige, coole, aber eben so ein bisschen wuselige Atmosphäre. Ne?
Aber das Schöne an dieser Sache ist eben, dass es nicht so elitär ist, wie oft das Galerie-Business ist, sondern dass wirklich alle möglichen Sparten aus der Gesellschaft da zusammenkommen, weil man wirklich auch was für 50 Euro kaufen kann und es nicht bei 3.000 Euro anfängt.
Ich will jetzt zur Farbe Blau kommen. Ich habe natürlich mich vorbereitet. Ne?
Ja.
Also die Farbe Blau war eine der ersten Farben in künstlerischen Prozessen. Schon die Ägypter konnten durch Kalk, Sand und Kupfer ein blaues Pulver herstellen. Später verwendete man dafür Edelsteine wie Lapislazuli, ist ja auch wahrscheinlich einigen bekannt. Und das Blau wurde wertvoll. Es gibt heutzutage etliche verschiedene Blautöne wie Ultramarin oder Preußisch oder auch Berlinblau habe ich gefunden. Preußischblau wird auch als Berlinblau, passt natürlich ganz gut. Okay. Bezeichnet, welches Blau verwendest du in deinen Bildern?
Viele.
Ah!
Ja, also, weil ich male ja Samt häufig und der schimmert natürlich und dann, also ich habe Preußischblau, Indigoblau, dann habe ich auch eben Magenta drin und Türkisblau. Also
wobei Magenta, wer aufgepasst hat, ist kein Blau, richtig?
Ist kein Blau, aber also die Mischung, ich mische ja dann die Farbe mit Blau.
Okay, okay. Es begann bei dir mit dem Blau ja alles mit diesem Bild, hast du mir erzählt. Das ist ein Diptychon, blauer Vorhang und unten gucken zwei kleine Füßchen raus. Ja. Und wer im letzten Jahr in den Ausstellungen hier in der Galerie 11 gewesen ist, erinnert sich vielleicht an die Ausstellung mit dem Kubaner Yuriander Capetillo Hernandez. Da hing ein Bild, ein einziges Bild, also kein Diptychon, ein Bild hinterm Tresen. In dem Format ungefähr, großer blauer Vorhang und zwei bloße Füße unterm Vorhang raus, auf dem Terrakotta-Boden. Dein Titel ist jetzt She Wore Blue Velvet, das heißt, es ist wahrscheinlich dann wieder dieser Samtvorhang, dieser Samtstoff. Genau, ja. Wie kamst du zu der Idee, dieses Bild zu malen? Und letztendlich hast du ja erzählt, deine blaue Serie, sag ich, deine blaue, wie heißt es bei Picasso noch, blaue Periode startete letztendlich mit diesem Bild.
Ja, also der Titel ist natürlich inspiriert von dem Film Blue Velvet von David Lynch und auch von dem dazugehörigen Lied She Wore Blue Velvet. Und das Motiv, was ich daran spannend fand, also ich bin zum Beispiel sehr inspiriert von Haruki Murakami, der japanische Schriftsteller. Und was ich so sehr mag in seinen Romanen, dass es immer so einen Moment gibt, wo die Realitäten so sich auf einmal verschieben und eben so traumähnliche Welten sich vermischen. Und diese Ambivalenz fand ich spannend und habe eben versucht, das in diesem Bild, weil das hat ja einerseits so was Kindliches, also jemand versteckt sich hinter dem Vorhang, aber auch so ein bisschen schlecht, weil man sieht ja die Füße und man sieht auch die Silhouette. Also es hat so was Spielerisches, Kindliches und andererseits hat es aber auch was Unheimliches, weil, also wenn sich jemand hinterm Vorhang versteckt und mich beobachtet, ist es ja, hat es ja was Voyeuristisches, Unheimliches, genau. Und dieses Gespensthaftige von dieser Silhouette. Mm. Und dieses Ambivalente fand ich irgendwie, dieses Gefühl, was es so hervorrufen kann, fand ich eben spannend. Und diese Ambivalenz versuche ich in vielen Arbeiten irgendwie.
Also, dass es eben keine eindeutige Erklärung gibt, sondern so eher so huch. Also so,
ja,
so
ein, ist nicht so ganz klar, was da los ist.
Okay. Ja. Blau taucht bei dir eben nicht nur in stofflicher, also auf den Bildern in stofflicher Art auf, sondern es gibt ja auch das Motiv der blauen Banane. Auf einer Leinwand zweimal gut anderthalb Meter, das ist hier drüben diese sehr starke Leinwand. Wenn man nach blauer Banane recherchiert, gibt es zum einen den Hinweis auf eine dicht bevölkerte Zone zwischen der Irischen See und dem Mittelmeer mit etwa 110 Millionen Menschen. Oder es gibt auch eine Bananenart aus Asien als natürliche Hybridform. Soll nach Vanille schmecken, also falls ihr die mal findet. Was bedeutet für dich die blaue Banane?
Also die Banane an sich ist für mich ein Symbol für, habe ich ja vor kurz angedeutet, für Thailand, weil, also ich hatte schon seit Kind an immer eine Bananenpflanze in meinem Zimmer, die begleitet mich so durchs Leben, die habe jetzt schon die 15. Generation oder so. Und aber auch die Banane, also in Thailand gibt es eben kleine, dünne Bananen, kleine, dicke Bananen, große Bananen. Also Banane ist dort nicht Banane, sondern es ist irgendwie speziell und irgendwie dieses Symbol, es hat natürlich auch was Fallisches, vermischt sich natürlich auch und Blau war eben, Blau ist für mich eine seltsame Farbe für Essen. Also ich wollte das irgendwie abstrahieren von der klassischen Banane und dann habe ich eben von einer echten kleinen Banane praktisch die Abformung genommen und habe das dann hochskaliert und dadurch ist diese riesige echte 3D-Banane entstanden, aus Samt genäht. Und das war dann eben die Vorlage für diese Banane.
Also es ist letztendlich eine ähnliche Irritationsgeschichte wie bei dem Vorhang auch, ne?
Und halt auch in der Größe.
Ja.
Also es war mir wichtig, die jetzt nicht so klein wie eine echte Banane zu malen, sondern praktisch wie ein lebensgroßes Gegenüber.
Ja. Und du hast ja auch Socken gemacht mit blauen Bananen.
Ach so, ja.
Jana hat 3 Paar mitgebracht. Also eins an ihren Füßen, eins hat Hartwig als Jana-Fan.
Zeigen.
Ich trage normalerweise nie Tennissocken.
Ja, ja, genau. Also wenn einer sagt, geile Idee, ich vermittle dann irgendwie, dass ihr dann ein Paar mit einer blauen Banane kriegt. Dann würde ich ganz gerne zu einem bestimmten Thema kommen, und zwar bis auf diese Serie Die Schuppen von den Augen da hinten, dieser junge Mann auf den Bildern. Das ist ja wie so ein Daumenkino, habt ihr das gesehen? Düpp, 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 nebeneinander. Sind eigentlich alle Bilder Darstellung von dir selber? Ist diese Auswahl jetzt Zufall oder bist du selbst sowieso dein bevorzugtes Motiv, letztendlich wie ein Vehikel zur Selbstreflexion?
Also es ist kein Zufall. Ich verwende mich häufig selbst, außer hier jetzt, wo man wirklich mein Gesicht sieht, benutze ich ja eher meinen Körper. Also es geht nicht darum, Jana Jakob darzustellen, sondern eher meine Körperteile, die irgendwas mit irgendwem machen. Was war die Frage?
Selbstreflexion. Also ich kenne das von Corinna Weine, die hat in Berlin ein relativ kleines Atelier und hat halt viele Spiegel und dadurch entstehen eben auch viele Selbstbildnisse. Ja. Also das hat natürlich auch dann einen ganz praktischen Grund auch dabei.
Genau, praktisch ist es auf jeden Fall auch. Und dadurch, dass mich das Thema privater Raum, Intimität interessiert, macht es natürlich, es liegt mir nahe, meinen privaten Raum und Intimität damit zu spielen und es darzustellen und eben diese Ambivalenz wieder zu schaffen, die ich vorher meinte.
Ja, und du sprichst ja letztendlich auch dann dadurch den Betrachter direkt an und diese Person kann hinfühlen, was das mit ihr macht. Also das heißt, das ist wie eine Frage oder wie ein Statement und dann kann man eben gucken, wie kann ich darauf reagieren. Also es ist ein direktes Kunst erleben, was man hier letztendlich, ne, zum Beispiel hier in der Ausstellung eben auch dann erleben kann.
Ich hatte zum Beispiel eine Serie, die hieß Leave the Door Open, also lass die Tür offen. Und damit meinte ich eigentlich genau diese Situation, also wenn man zum Beispiel irgendwo zu Besuch ist und ich verirre mich im Zimmer und da zieht sich gerade, ist jemand im Begriff, sich umzuziehen. Und dieser Moment, wenn man jemanden ertappt, aber auch derjenige, der sich ertappt fühlt, also dieses diesen kurzen Moment finde ich spannend und den versuche ich manchmal in meine Bilder einzuführen.
Ja. Du hast ja auch eingangs schon erwähnt, dass die Bilder relativ groß sind, dass du letztendlich darauf abzielst, ungefähr lebensgroße Darstellung auch zu produzieren. Kann es nicht auch ein bisschen kleiner? Also das ist ja immer, also mich erinnert das letztendlich auch an diese Präsenz, diese Knie, die so einen richtig anspringen.
Ja.
Muss das sein?
Ja, ich manchmal, also es hängt bei mir total vom Motiv ab, also Ich entscheide immer, je nachdem, was ich malen will, wie groß das Bild werden soll. Also es muss nicht groß sein, aber also dieses Gegenüber und dafür eignet sich einfach die Lebensgröße, finde ich irgendwie wichtig. Aber ich kann ja auch kleiner. Also hier ist ja nur ein kleiner Fuß, ein kleines Knie.
Ja, genau. Und der junge Mann ist auch im Handtaschenformat sozusagen.
Genau.
Bevor wir jetzt zur Technik kommen, wir hatten im Vorwege auch noch mal über die Motive gesprochen. Kannst du dazu noch was sagen? Weil ich habe so das Gefühl, dass du manchmal eben auch so mit den Luftmatratzen kämpfst oder mit ihnen tanzt oder irgendwie dich mit ihnen auseinandersetzt.
Ja.
Kannst du was damit anfangen?
Ja, das hier hat ja so was Umarmendes, aber auch so Kämpferisches. Und ich habe sehr lange Judo gemacht, also 12 Jahre lang auch richtig Wettkampfsport, leistungssportmäßig. Und ich glaube, dieses Körperliche, sich begegnen, ohne dass es jetzt sexuell ist, aber einfach diese Reibung, Auseinandersetzung mit einem Gegenüber. Und hier ist es eben kein Mensch, sondern eine Luftmatratze. Fand ich irgendwie spannend. Und ich verwende auch gerne Titel, die ein bisschen die ironisch sind. Also dieses Bild heißt zum Beispiel Let's Grow Old Together, also lass uns zusammen alt werden, was natürlich...
Da ist schon ganz schön viel Luft raus.
Ja, Und ich meine, der Körper ist da, aber es ist halt total fragil. Also die Luft könnte einfach entweichen, indem ich zu feste drücke oder es ist vergänglich. Ich will mich an etwas festhalten, an dem man sich nicht festhalten kann. Also es hat auch immer so ein bisschen so was Sehnsuchtshaftes, ja, was so mit diesem Blau zu tun hat.
Ja. Lass uns mal zur Technik kommen, weil wie ihr es riechen könnt wahrscheinlich, oder ihr müsst ein bisschen näher rangehen an die Bilder, Jana malt in Öl. Und man muss dazu sagen, also diejenigen, die malen, die wissen natürlich, Acryl trocknet schneller und ist irgendwie zuverlässiger in der Farbe. Und bei dem Transport der Bilder ist es so gewesen, ich war ja nur mit dabei, die sind ja nicht nur groß, sondern Jana hat dann auch mit Pappen die Bilder auf Abstand getackert, dass dann die Oberfläche dann an der Luft ist. Also ihr könnt euch das nicht vorstellen, was das für Riesenpakete waren, die wir dann in den Transporter geschoben haben. Es ist also jedenfalls beim Transport ganz schön umständlich. Muss das dann irgendwie Öl sein? Was reizt sich an dieser Technik? Das sind doch Fragen, die ihr auch fragen würdet, oder nicht?
Also ich habe tatsächlich früher mit Acryl gemalt, eben weil es so praktisch ist. Aber ich habe dann, meine Großmutter ist, von der ich vorher erzählt habe, die ist vor 3 Jahren gestorben und die hat mir eben ihre ganzen Ölfarben vererbt. Und dann dachte ich, okay, das ist, glaube ich, der Moment, wo ich mich an die Ölfarbe wagen sollte, weil ich hatte vorher immer großen Respekt davor. Und jetzt würde ich es nicht mehr missen wollen, weil es einfach, also ich liebe den Geruch und die Farbbrillanz und dass es eben so lebendig ist, dass man nochmal reingehen kann, verwischen kann. Es ist nicht so, trocknet ab und ist wie Plastik, so.
Also du kannst letztendlich, also der Malprozess selber ist verlängert in dieser Technik,
genau.
Ne?
Mhm. Ja.
Aber es ist schon umständlich, oder?
Aber ich finde, es ist wert.
Gut.
Ja.
Gut, lassen wir so stehen. Lassen wir so stehen. Du wohnst in Berlin, habe ich ja schon erzählt.
Ja.
Wann hast du dich dazu entschieden? War das direkt nach dem Studium und warum? War Berlin jetzt so, boah, die große Metropole, ich will dahin, wo alle kreativen Leute sind? Oder wie war die Motivation?
Das war auch nicht so rational, das war auch so emotional, dass ich unbedingt gerne nach Berlin wollte, direkt nach dem Abitur. Und dann hat es eben mit der UdK nicht geklappt, aber dann bin ich einfach direkt nach Stuttgart, nach Berlin. Seitdem bin ich in Berlin geblieben. Und ich finde einfach, als Künstlerin in Berlin ist es toll, weil es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, Kunst zu machen und auch Kunst auszustellen. Also ich habe eine sehr gute Freundin in Paris und die meint, es ist so schwer, dort auszustellen, weil alles fängt auf so einem hohen, elitären Rahmen an und in Berlin gibt es so viele Projekte und es ist natürlich gerade auch nicht rosig, weil alles gekürzt wird, aber die Energie ist toll und Kunst wird geschätzt und ist wichtig und sehr lebendig und international natürlich auch.
Ja. Ich war ja, wir haben uns ja getroffen in deiner Wohnung, um auch die Bilder zuerst auszusuchen und dann auch noch einzupacken. Das war letztendlich ein Wohn-Ess-Bereich, sogar mit Küche habe ich ja nachher noch gedacht. Allerdings mit einem wunderschönen Ausblick, bodenständige Fenster auf. Was ist das? Wie Spree ist das nicht?
Ne? Der Landwehrkanal.
Der Landwehrkanal, also richtig idyllisch. Mhm. Der Raum erschien mir aber fürs Arbeiten relativ klein. Ist das dein Atelier?
Das ist mein Atelier, genau.
Das heißt,
ich habe eine Wand und ich habe mir so ein Gestell gebaut, was ich so auseinanderklappen kann. Also so ein mobiles Atelier sozusagen, wo ich dann alles rausräume und dann kann ich es aber auch wieder zusammenräumen.
Ah, okay. Ja.
Und das Licht, also ich liebe natürlich das Tageslicht und auch in die Weite gucken, was ja in Berlin eigentlich relativ selten ist. Mhm. Aber dadurch, dass wir den Kanal haben und dann kommt eben kein Hochhaus oder so, ist es wirklich ein bisschen und wie Blick am Meer.
Erster Stock, zweiter Stock, erster Stock,
dritter
Stock. Und richtig dann, ja. Super. Ja, cool. Wie können wir uns einen typischen Tag der Künstlerin Jana Jakob vorstellen? Manfred hatte ja schon überlegt.
Ich stehe auf.
Ja.
Ich stehe relativ früh um 7. Ich weiß, manche ist es früh, für manche geht. Für mich ist es früh.
Ja.
Also ich arbeite sehr strukturiert, nicht so wie meine Mutter, die immer nachts gemalt hat. Ich arbeite gerne tagsüber bei Tageslicht eben und habe meine Routinen.
Ja. Und was gibt es? Gibt es Kaffee oder Tee als erstes?
Kaffee, auf jeden Fall Kaffee. Ich bin auch so ein Kaffee-Fanatiker. Also wir haben auch eine richtige Siebträgermaschine mit Schäumen und so. Also wenn dann...
Die Edel-Variante.
Ja.
Und was ich auch immer sehr gerne abfrage, ist, hörst du Musik beim Malen?
Also ich höre relativ viel Musik in meinem Alltag, aber beim Malen höre ich gerne Radio tatsächlich, weil ich Also im Malprozess, in meinem Atelier bin ich ja die ganze Zeit alleine und mit mir selber. Und ich mag es total gerne, dass ich mitbekomme, was in der Welt passiert, dass man so ein bisschen berieselt wird und natürlich die Musik auch. Und dann, ich habe so einen Lieblingsradiosender und dann kennt man natürlich die Moderatoren. Das hat dann auch so was Familiäres. Und irgendwie mag ich das total gerne. Das ist so mein Arbeitsmodus.
Ist ja spannend, weil ich weiß nicht, ob ihr dabei wart bei der Eröffnung mit Otto Beckmann und Hans Ruprecht Leis. Oder hat Rups das gar nicht erzählt, ne? Das ist ja der Flensburger Zeichner, der ganz viel mit Buntstift zeichnet, hat auch immer Radio an und der scribbelt immer sehr gerne einfach so auf Papier. Und wenn dann über ein Motorrad erzählt wird, dann zeichnet er einfach. Aber das ist bei dir ja dann wahrscheinlich nicht. Also das ist.
Nee.
Haben wir Glück, ne?
Ja.
Brauchst du noch irgendwas Bestimmtes zur Inspiration?
Nee. Also ich würde sagen, mein Inspirationssucher läuft eigentlich die ganze Zeit im Alltag und. Aber eben auch Bücher und Musik. Ich glaube, das kommt alles so
ganz mit ein. Wenn du eine neue Leinwand anfängst, ein neues Motiv im Kopf hast, startest du mit einer Zeichnung oder skribbelst du sowieso in deinem Zeichenblock, der immer in der Tasche ist? Oder auch mit Fotos arbeitest du ja auch, ne? Ja. Also nimm uns mal mit in diesen Prozess, bis das Bild fertig ist, aber so grob, wie läuft das dann in Summe ab?
Also genau, es startet mit dem Foto, was ich ja selber von mir mache. Also das heißt, ich baue ein Stativ auf, habe da meine gute Fotokamera und dann kann ich mit meinem Handy die Fotokamera auslösen. Also es beginnt mit dem Foto und dann bearbeite ich das Foto so, dass, weil ich es ja auch oft freistelle. Also der Hintergrund ist ja gar nicht zu sehen. Und dann entscheide ich, wie groß die Leinwand ist. Dann baue ich die Leinwand selber und grundiere die und Hasenleim, Grundierung, also es dauert ja alles. Das ist ja so ein Prozess. Und dann geht's los.
Aber es ist auch eine Entscheidung. Ich kenne ganz viele, die sich eine Leinwand kaufen, weiß grundiert und starten sie.
Ja, ich mag gerne, also ich mag das auch gerne. Zum Beispiel an der Seite sieht man die Grundfarbe der Leinwand, also dieses graue Leinen und irgendwie so von der Pike auf das zu machen.
Hat was Ehrliches irgendwie. Ne?
Und ich kann komplett das Format selbst bestimmen. Sonst müsste ich mich ja an irgendwelche vorgegebenen Größen richten.
Ja, das stimmt. Ja, das Jahr 2026 ist noch frisch. Erzähl uns mal, gibt es noch irgendwie Projekte oder nicht noch? Gibt es schon Projekte in den nächsten Monaten, auf die du dich freust?
Ja, ich am Ende des Monats habe ich eine Ausstellung mit zwei KünstlerInnen und Freundinnen zum Thema, also da geht es darum, wie Essen und Gerüche was mit Erinnerung und Herkunft zu tun haben. Und da werde ich eben ein Bild von einer blauen Banane zeigen. Die andere Freundin hat kroatische Wurzeln, die hat so ganz tolle große Zitronen aus Keramik gemacht, die Geschichten erzählen. Also wenn man da so ranhört, zählen die Geschichten, kann auch ganz toll schreiben. Und das hat eben was mit dem Zitronenbaum in dem Garten ihrer Großeltern zu tun. Und dann die dritte im Bunde ist noch eine ganz tolle Malerin aus Griechenland. Und die hat so lustige Gurkenbilder und Käsebilder. Und dann geht es eben um dieses Thema. Und dann werden wir auch noch eine Food-Performance machen. Also dann noch Essen.
Wird jongliert.
Nee, also gemeinsam gegessen und vielleicht mit Händen. Also dass es nochmal ein anderes sensorisches Erlebnis ist mit diesem Essen und den Gerüchen und der Herkunft. Also das ist so das Thema und darauf freue ich mich sehr. Ich glaube, das wird sehr schön.
Wird es in Berlin sein?
Genau, am 23. Februar ist die Eröffnung in der Berliner.
Falls jemand da ist, dürfte man da auch einfach mal so hin. Dann sag doch nochmal bitte, wo es ist.
Im BCMA Gallery heißt es, in der Audre-Lorde-Straße.
Habt ihr alle notiert, ne?
Aber sonst kann man das auf meiner Webseite finden oder, ja.
Ach so, genau, deine Webseite, alles klar. So, bevor ich euch jetzt nach weiteren Fragen frage, möchte ich noch hinweisen auf die Keramikplastiken. Ich habe hier die Vitrine, die aus Glas, die steht hier immer noch. Ich habe passend zum Farbthema einige Arbeiten der Künstlerin Annegret Winkler ausgestellt. Wer sich zur Person meiner Mutter informieren möchte, ich habe die Monographie nach wie vor ausliegen, kann man gerne sich einmal durchlesen. Und jetzt ist die Frage, ob es noch eine Sache zu klären gibt. Ihr wollt alle einen Wein haben, glaube ich. Kann das angehen? Nee, gut, dann war's das. Ich danke. Ich danke mal wieder meinem Mann Hartwig für sein Engagement. Mr. Backoffice. Und ich danke Ihnen und euch fürs Kommen, für das Interesse, ohne dass diese Galerie natürlich nur ein leerer Raum mit Kunst wäre. Also das wäre natürlich zu schade. Ja. Und ich danke dir, liebe Jana, für deine Kunst, für dein Kommen und für deine Antworten. Pass auf, lasst uns auf diese spannende Ausstellung anstoßen. Wasser und Wein gibt es gleich am Tresen. Dort könnt ihr euch, wer es noch nicht gemacht hat, für den Newsletter eintragen. Dann verpasst ihr keine Veranstaltung. Und damit erkläre ich die Ausstellung Out of the Blue hiermit für eröffnet. Vielen Dank. So, komm, wir stoßen einfach an.
Das war mein Interview mit Jana Jakob. Schon spannend zu hören, wie jemand weltweit künstlerisch unterwegs ist und trotz diesem sehr kleinen Atelier so große Bilder fertigen kann. Zur Vernissage am Sonnabend, 14. März, um 13 Uhr kommt Jana Jakob noch einmal nach Itzehoe. Spätestens dann ist noch ein letzter Blick auf diese Ausstellung möglich. Wir stoßen auf diese wunderbaren Bilder an. Die Verkäufe werden abgewickelt, komm also gerne noch mal längs. Danach wird abgebaut. Und ich hoffe, du begleitest mich auch in der nächsten Episode meines Kultur und Wort Podcasts, wenn es wieder heißt Ran an die Kunst. Bis dahin.